Ja, und ich darf Sie zu unserer heutigen Sendung herzlich begrüßen, meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer. Manches Mal sitzen wir so im Sprachlabor, Mikros Dynamis, zusammen und überlegen uns mögliche Themen für unsere Sendungen. Es werden verschiedene Themen recherchiert und immer wieder Interviewanfragen gestellt. Das Interview, das Sie gleich im Anschluss hören werden, hat Anna Skiba initiiert. Und sie hat auch die Aufnahme und die Durchführung des Interviews organisiert. Wir haben uns mit Michael Putzi getroffen. Michael Putzi ist Evangelist. Das bedeutet, er ist ein christlicher Redner, der das Evangelium von Jesus Christus verkündigt. Doch es ist noch kein Evangelist sprichwörtlich vom Himmel gefallen. Und so haben wir Michael Putzi gefragt, wie er denn eigentlich selber zu einem Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Herausgekommen ist dabei eine sehr persönliche Geschichte eines Mannes, der in die Nachfolge Jesu Christi berufen wurde. Hören Sie jetzt exklusiv bei uns Teil 1 des Interviews mit Michael Putzi. Und durch das Programm begleitet Sie heute Alexander Schmidt. Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum aktuellen Interview. Dieses Mal bei einem Interviewspaziergang im schönen Kanton Aargau. Ich habe als Interviewpartner jetzt Michael Putzi bei mir. Die erste Frage an dich. Du bist ja jetzt Evangelist und viel unterwegs, um die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Wie bist du eigentlich zu dem Glauben gekommen? Was waren die entscheidenden Schritte in deinem Leben?
Also zum allerersten Mal in Kontakt mit der Botschaft von Jesus kam ich, als ich mal die Sonntagsschule besucht habe. In unserem Ort war die Möglichkeit und wir hatten zwar keinen Bezug zum christlichen Glauben direkt. Also bei uns wurde nicht die Bibel gelesen, aber ich habe dann dort mal teilgenommen, das aber nur für ganz kurze Zeit und dann war das wieder erledigt. Sehr entscheidend für mich oder für meine Entscheidung schlussendlich für ein Leben mit Jesus Christus war mein Religionslehrer. Das war dann in der Oberstufe, in der Schule. Der hatte einmal im Unterricht erzählt, wie sich sein Leben durch Christus verändert hat und hat uns Mut gemacht, mal einen Monat einfach mal im Neuen Testament zu lesen. Und damals war ich überhaupt nicht offen für das. Aber 16 Jahre später, und das war dann an einem Punkt, wo ich eine zerbrochene Eishockey-Karriere hatte durch Alkoholkonsum, wo vieles in meinem Leben schiefgelaufen war. Mit 29,5 Jahren, eigentlich an dem Punkt, wo ich keine Perspektive mehr im Leben hatte, nach einer Verhaftung. Da habe ich mich gefragt, mit wem kann ich reden, der mir die Wahrheit sagt? Und dann kam mir eben dieser Religionslehrer in den Sinn. Ich habe dann herausgefunden, dass er immer noch da am selben Ort wohnt und ich konnte mich dann mit ihm treffen.
Was waren so die Worte, die dich wirklich überzeugt haben, dass du jetzt den christlichen Weg gehen möchtest? Was hat dazu geführt, dass du dich zu Christus bekehrt hast?
Es war, wie gesagt, eine Stelle in meinem Leben erreicht, wo ich keine Perspektive mehr hatte. Ich hatte ja als Jugendlicher im Sport schon Erfolge feiern können im Eishockey. Ich bin dann auch in die erweiterte Nationalmannschaft noch gekommen und das war so mein Ziel, Eishockey-Profi zu werden. Aber eben dann mit 17 kamen Dinge in mein Leben hinein, Ausgang, alles mal ausprobieren und bei mir war es einfach so, dass es immer mehr in eine Sucht hineinführte. Alkoholsucht, später auch leichte Drogen, aber dann so nach jahrelangem Versuch damit aufzuhören und meine Kraft hatte einfach nicht ausgereicht dafür, war ich dann eben mit 29,5 an dem Punkt, wo ich diese Frage stellte, gibt es etwas, was mein Leben überhaupt noch sinnvoll macht? Was ist der Sinn im Leben? Und damals dieses Gespräch dann mit dem Religionslehrer, ich habe mich sehr gefreut, dass er sich Zeit genommen hat. Er hat sich auch gefreut, er erinnerte sich an mich. Er sagte, ja Michael, an dich erinnere ich mich noch gut. Du hast immer das Gegenteil gemacht von dem, was ich eigentlich gesagt habe im Religionsunterricht. Aber du warst so ein Lebendiger, ich hatte auch Freude an der Impulsität. Und dann begann er, mir anhand einer Skizze zu zeigen, dass es etwas gibt, was wir anschauen und auch anfassen können. Das ist das, was real ist, was wir sehen können. Dass es aber auch eine unsichtbare Welt gibt, die auch Existenz ist, die wir aber nicht sehen können. Und in diesem Bereich es Gutes, aber auch Negatives, Böses gibt. So eine mittlere Spalte hat er da gezeichnet und oben hat er Himmel und Hölle gezeichnet. Dann hat er einen Weg so von unten, von der untersten Spalte durch diese spirituelle Welt in den Himmel hineingezeichnet und hat dann gesagt, der beste Wegweiser dadurch, durch diese spirituelle, unsichtbare Welt, der schwierig ist, der Weg, es gibt Gutes und Negatives, der beste Wegweiser ist die Bibel, das Wort Gottes. Und da ging mir eigentlich wieder Laden runter und dann sagte ich, ja, was soll ich mit der Bibel? Und dann sagt er, ja, ich kann dir nicht mehr sagen, Michael, nimm dir einen Monat Zeit, beginne im Neuen Testament zu lesen von Jesus Christus, was er gesagt, was er getan hat und bitte ihn, dass er sich dir ganz persönlich zeigt. Einen Monat lang, jeden Tag einen Abschnitt in der Bibel, nicht einmal viel und dann ein paar Tage nichts, sondern jeden Tag einen Abschnitt. Und dann kam der Satz, wenn nichts kommt, dann kannst du die Bibel wieder weglegen, dann gibt's nichts. Und dieser Satz, der traf mich richtig. Ich dachte mir dann, ja, was ist schon ein Monat in meinem Leben? Wenn ich zurückschaue, die letzten 10 Jahre, eigentlich die reine Katastrophe, aber auch im Blick in die Zukunft, wenn da wirklich noch eine Veränderung möglich ist. Und dann schenkte er mir eine Bibel, schrieb da hinein aus Freude einem Freund, Marcel. Und dann begann ich am ersten Abend gleich daheim. Er empfahl mir, direkt am Anfang des Neuen Testaments anzufangen. Und dann habe ich angefangen, Matthäus. Dann kommt da, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den. Für mich war das am Anfang nur Bahnhof. Und doch habe ich weitergemacht. Dann kam dann die Geburt Jesu, dann wie er gelebt hat. Und dann sehr schnell, es waren kaum ein paar Tage vergangen, sind Dinge geschehen, wo ich merkte, irgendwas ist da. Aber ganz besonders dann durch das Lesen des Neuen Testamentes. Und gerade eine Schlüsselstelle war dann in Matthäus 8, wo ein besessener Mensch da war. Der war beeinflusst von finsteren Mächten, gefangen von finsteren Mächten. Und Jesus kommt und der Dämon in diesem Mensch erkannte Jesus als den Sohn des Höchsten, fürchtete sich und sagte, kommst du mich oder uns vor der Zeit zu verderben? Und Jesus sagte, fahre aus. Und augenblicklich musste dieser Dämon diesen Mensch verlassen. Und dieser Mensch war befreit. Er war wiederhergestellt. Und das war dann zum allerersten Mal, dass ich überhaupt glaubte, dass es eine böse Macht gibt, dass es sprich einen Teufel gibt. Wenn mir das vorher jemand erzählt hätte, hätte ich gesagt, ja, das ist ein Märchen, kannst du selber glauben. Aber da wurden mir eigentlich auch die Augen geöffnet durch das Wort Gottes, gerade auch für Bereiche in meinem Leben, die ich praktiziert habe, die mir selber sehr geschadet haben.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Es ging nicht einen Monat. Wie gesagt, es haben sich Dinge ereignet, von denen ich dann merkte, das ist kein Zufall, ich glaubte nicht mehr an Zufall. Und durch das Lesen des Neuen Testamentes wurde mir immer deutlicher klar, wer Jesus wirklich ist, dass er allmächtig ist, dass er die Macht hatte, damals Sünden zu vergeben, einen Menschen total neu zu machen, total zu verändern. Und dann beim zweiten Treffen, der Religionslehrer hat sich noch mal viel Zeit genommen, er hat mir noch einiges erklärt und dann an dem Abend, bevor ich nach Hause ging, fragte er mich so, ja, Michael, darf ich für dich beten? Und ich sagte, natürlich kannst du für mich beten. Ich dachte, der betet dann, wenn ich dann die Woche durch unterwegs bin. Und dann fragte er mich, ja, willst du auch? Und dann fragte ich, was, jetzt? Ja. Ich kann nicht beten, sagte ich dann. Und dann sagte er, gut, fühl dich ganz frei. Und dann begann er zu Jesus Christus zu beten, für mich. Ich habe sowas noch nie gehört, mit eigenen Worten. Und das hat mich so berührt, innerlich, dass ich dann auch kurz gebetet habe, Vater im Himmel, danke, dass der Marcel sich für mich Zeit nimmt. Amen. Das war so mein Gebet. Und dann, bevor ich an diesem Abend nach Hause fuhr, da gab er mir eine Broschüre mit Gott persönlich kennenlernen, so wie ich in eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus eintreten kann, und sagte mir, ja, lies das einfach mal durch. Ich ging dann an diesem Abend nach Hause und begann noch an diesem Abend diese Broschüre zu lesen. Da war vom Sündenfall von Adam und Eva. Ich dachte, was, der glaubt noch an Adam und Eva? Es stand dann, dass der Mensch seit dem Sündenfall getrennt von Gott lebt. Dann wurden Bibelstellen genannt, das erklärt. Und dann kam so eine Skizze, dass Gott selber in der Person Jesus Christus dann vom Himmel herab in diese Welt gekommen ist. Das wurde eben da als Skizze dargestellt. Er dann auch für unsere Schuld, die uns trennt von Gott, gestorben ist, auferstanden ist und so den Weg zum Vater wieder geöffnet hat. Und ich begann dann das immer mehr auch zu verstehen. Und dann kam so ein Übergabegebet, wie man jetzt auch sein Leben ganz bewusst Christus anvertrauen kann. Und dieses Gebet war so, Vater im Himmel, ich habe erkannt, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und dadurch von dir getrennt bin. Als ich den Satz las, dann war das so, das schlug bei mir so richtig ein. Ich sage heute, ich hatte Sündenerkenntnis. Mir wurden so in Bruchteilen einer Sekunde so viele Dinge bewusst, die in meinem Leben waren, über die sich Gott sicherlich nicht gefreut hat. Aber dann der nächste Satz, bitte vergib mir alle meine Schuld. Danke, dass Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Und dann der Satz, Herr Jesus, übernimm du ab heute die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und in diesem Augenblick war der Wunsch so in meinem Herzen, genau das brauche ich. Und dann habe ich dieses Gebet ganz bewusst zu meinem Gebet gemacht. Und so habe ich dann diese Entscheidung getroffen. Ich habe so für mich gedacht, bis heute, oder ich habe das so zu Jesus gesagt, bis heute, 29,5, habe ich bestimmt über mein Leben. Ab heute sollst du mein Leben führen. Und dann geschah Folgendes. Es war so, wie wenn eine Kette gelöst wird. Ich war wirklich gebunden am Alkohol. Und da in diesem Augenblick war es so, ich merkte richtig, ich bin frei. Ich merkte, mir sind meine Sünden vergeben, aber ich bin eben auch von diesem Alkohol, von dieser Sucht richtig regelrecht befreit. Ich wusste in dem Augenblick, ich habe Freude, keinen Alkohol zu trinken, einen klaren Kopf zu haben, jetzt auch zu wissen oder immer auch, ja, das, was ich jetzt tun will, dass ich das mit einem klaren Kopf tun kann. Und so war das das eine. Das andere war, als ich bewusst Jesus Christus aufgenommen hatte, da kam die Liebe Gottes in mein Leben hinein. Und ich hatte eine Vorstellung von Liebe zwischen zwei Menschen. Es kann auch wunderbar sein, wenn das im Rahmen, so wie Gott sich das gedacht hat, auch gelebt wird. Aber da habe ich eine Erfahrung gemacht, das hat meine Vorstellung von Liebe wirklich regelrecht gesprengt. Und ich wusste auch, das kann mir niemand mehr nehmen. Und so war mein Leben an diesem Abend wirklich neu geworden. Ich konnte es kaum erwarten, dann auch am nächsten Tag an meine Arbeit zu kommen und konnte es kaum erwarten, aufzustehen. Vorher habe ich immer gekämpft um jede Minute. Aber da kam ich dann am nächsten Tag ins Büro und habe dann meinem Arbeitskollegen gesagt, du, ich habe meinen Glauben gefunden, ich glaube an Jesus Christus, ich habe ein neues Leben, ich bin frei vom Alkohol. Der hat mich dann natürlich mit großen Augen angeschaut.
Was hat sich eigentlich im Sportbereich verändert? Du hast ja Eishockey gespielt. Wie hat sich deine Technik verändert oder der Umgang mit deinen Kollegen in der Mannschaft, mit Gegnern?
Ja, also eben als Jugendlicher wollte ich eine Profikarriere anstreben. Das ist dann alles anders gelaufen. Ich kam in Süchte rein, eigentlich alles zerbrochen. Und dann habe ich aber in der Phase, eben wo ich wirklich mit dem Alkohol sehr viele Probleme hatte, auch mit den Behörden dadurch und ja, vieles schiefgelaufen ist, habe ich trotzdem weitergespielt in dieser Phase. Natürlich nicht mehr in dieser Liga, die ich früher gespielt hatte, immer eigentlich vom Niveau her immer ein bisschen tiefer. Aber dann, nach meiner Entscheidung für Jesus Christus, da hatte ich, man würde vielleicht sagen, in der zweiten Regionalliga noch gespielt. Etwas hat sich ganz stark dann auch verändert durch meine Bekehrung. Natürlich habe ich das auch meinen Eishockey-Freunden damals erzählt, aber ich habe auf dem Eis wirklich wieder viel fairer gespielt, viel konzentrierter, mehr Tore wieder geschossen. Es war dann so, weil das ja auch zeitlich richtig intensiv war, immer noch dreimal pro Woche plus Spiel, da habe ich schon auch den Gedanken gehabt, ja, ist das immer noch dran, dass ich jetzt eben die Zeit, wenn ich im Glauben lebe, so im Mannschaftssport mitmache. Und ich habe dann das einfach im Gebet dem Herrn Jesus gesagt. Ich habe dann gesagt, Herr Jesus, wenn du willst, dann spiele ich für dich. Wenn du nicht willst, dass ich so jetzt weitermache, dann bitte zeig mir das. Und das war dann kurz darauf, während einem Vorbereitungsspiel, ja, da gab es eine Situation, ich habe in der ersten Drittelspause dem Trainer schon gesagt, ja, wir müssen ein bisschen härter spielen. Das war die Vorbereitungsphase, es war noch nicht Meisterschaft. Aber eben, wir müssen uns das jetzt schon aneignen. Wir können nicht dann einfach umstellen in der Meisterschaft. Und der Trainer hat eigentlich gar nicht darauf reagiert. Und in der zweiten Drittelspause dasselbe noch einmal und dann wieder nicht. Und dann im dritten Drittel war ich dann mit einem Gegner ein bisschen so, sind wir ein bisschen aneinander geraten und ein bisschen gerauft, könnte man sagen. Und dann sind wir beide aufgestanden und wollten dann zur Strafbank. Und dann sagte der Schiedsrichter, ah, das ist nicht so schlimm, das kann es mal geben, gibt keine Strafe. Und ich komme raus auf die Spielerbank und mein Trainer, der schimpfte dann und sagte, ja, das soll einen Unsinn machen, kannst gerade duschen. Und dann sagte ich so, ja, ich habe gar keine Strafe bekommen, setzte mich hin und sagte so leise für mich, ach, wenn du noch Härte zeigst, wirst du noch angepfiffen. Und er hörte dann das und dann sagte er, aber jetzt kannst du duschen. Und in diesem Moment war so in mir, wie Jesus mir sagt, Michael, hier ist es zu Ende. Und ich merkte sofort, es ist wirklich der Wille Gottes, dass ich meine Freizeit ein bisschen anders gestalte und nicht mehr so im Vereinssport mitarbeite. Ich bin dann unter die Dusche, ich war so glücklich, ich wusste, da hat Gott jetzt geredet. Und ja, nach dem Spiel kam dann der Trainer und sagte mir, ja, putzig, ja, das kann es ja mal geben. Und ich sagte, du, für mich ist der Fall klar. Für mich ist heute eigentlich so wirklich offiziell Karriereende. Die Schlittschuhe werden an den Nagel gehängt. Und so war es auch tatsächlich. Ich habe das nie bereut. Ich hatte natürlich nachher auch mehr Zeit. Und ja, sportlich habe ich mich weiterhin betätigt, aber ein bisschen in eine andere Richtung. Bergsport, bin viel wandern gegangen, Sonnenaufgänge, so am Wochenende, viel Zeit mit dem Herrn allein. Und das hat sich sehr stark dann eben auch positiv ausgeprägt. Und so weiter, ja.
Sie hörten gerade den ersten Teil des Interviews mit Michael Putzi. Wir stellten dem Evangelisten Fragen zu seiner eigenen Bekehrung zu Jesus Christus. Wenn Sie auch den zweiten Teil des Interviews hören möchten, dann müssten Sie sich noch eine Woche gedulden. Dann wird nämlich Teil 2 des Interviews mit Michael Putzi ausgestrahlt. Es ist auf jeden Fall hörenswert, wie ich finde. Bei uns geht es jetzt weiter mit der Erzählung einer wahren Geschichte. Die Kurzgeschichte handelt von der jungen Frau Judy Brough, die nach einem Notruf unvermittelt in die Rolle einer Geburtshelferin schlüpfen musste. Jennifer Thiessen hat diese Geschichte von Judy Brown aus dem Amerikanischen übersetzt. Hören Sie jetzt die Kurzgeschichte Judy in Haiti in der deutschen Übersetzung von und mit Jennifer Thiessen.
Unser Gott ist ein großartiger Gott. Er regiert vom Himmel herab mit Weisheit, Macht und Liebe. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Pastor Mike Brough erzählt folgende wahre Geschichte aus seinem Leben. Seine Tochter Judy folgte dem Ruf Gottes, in die Mission zu gehen. Während ihrer Highschool-Zeit kämpfte sie darum, ein persönliches Glaubensbekenntnis zu finden. Sie wollte in ihrem Herzen wissen, dass all das, woran sie zu glauben erzogen wurde, tatsächlich war und dass Jesus Christus real war. Um ehrlich zu sein, war Judys Weg dunkel und beschwerlich, aber Gott ging mit ihr auf diesem Weg. Schließlich kam sie zum persönlichen Glauben und als sie die Highschool abschloss, sagte sie Folgendes: Ich denke nicht, dass Gott möchte, dass ich sofort aufs College gehe. Ich möchte für ein Jahr nach Haiti gehen. Und ich möchte den Menschen dort in einer medizinischen Missionsstation helfen. Ihr Vater entgegnete: Bist du sicher, dass du das tun möchtest? Judy, Haiti ist 3000 Meilen von zu Hause entfernt. Es ist das ärmste Land im westlichen Teil der Welt und du weißt, dass das Leben der Menschen dort stark von der Voodoo-Religion bestimmt wird. Ja, Dad, ich weiß das alles, meinte Judy, aber ich glaube, dass Gott möchte, dass ich dorthin gehe und diesen Leuten helfe. Ihr Vater sagte: In Ordnung, wenn es das ist, was du möchtest, werden wir dir dabei helfen. Es war einer der schlimmsten Tage in seinem Leben, als er sein kleines Mädchen zum Flughafen brachte und sah, wie ihr Flugzeug abhob, ohne zu wissen, ob und wann er wieder etwas von ihr hören würde. Eines Nachts, so schreibt Judys Vater, bekam er eine E-Mail von Judy, in der sie schrieb: Papa, diese Nacht war die beeindruckendste Nacht meines Lebens. Ich wurde in eine Hütte gerufen, um bei einer Geburt als Helferin dabei zu sein. Ich war erst bei einer einzigen Geburt dabei gewesen und das war mit jemand anderem zusammen. Ich hatte so etwas noch nie alleine gemacht, aber hier war ich die Einzige in Reichweite. Sie riefen mich und ich kam zu der Hütte, wo eine schreiende Frau halbnackt auf dem dreckigen Boden lag. Ich besorgte mir eine Taschenlampe und dachte mir in dieser Situation: Wo bin ich hier gelandet? 18 Jahre alt und in einer Hütte in einem Dritte Weltland zu zweit mit dieser halbnackten, schreienden, schwangeren Frau. Ich habe eigentlich nur eine Taschenlampe und weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Aber hier bin ich. Die Situation wurde für mich noch schlimmer, als auf einmal auch noch eine Frau der Voodoo-Religion in diese Hütte hineinkam. Sie war farbenfroh gekleidet und trug ihre rot-blaue Voodoo-Tracht. Sie goss irgendein Öl auf den Kopf der hochschwangeren Frau und starrte mich dann an, damit ich von dieser Frau weggehen sollte. Dann hielt sie am Bauch der schwangeren Frau an und verteilte irgendein anderes Mittel darauf. Dann ging sie in die entgegengesetzte Richtung, während sie unheimliche Zaubersprüche sang. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Sie stand am Kopf der schwangeren Frau und starrte förmlich durch mich hindurch. Als ich jedoch in Bereitschaft ging, der schwangeren Frau dabei zu helfen, ihr Baby zur Welt zu bringen, schaute ich einfach auch diese Voodoo-Frau an und begann, ein christliches Lied zu singen. Ich wusste, dass sie eigentlich kein Englisch verstand, aber ich sang einfach: Unser Gott ist ein großartiger Gott. Er regiert vom Himmel herab mit Weisheit, Macht und Liebe. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Gott ist ein großartiger Gott. Er regiert vom Himmel herab mit Weisheit, Macht und Liebe. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Und dann erzählte Judy, wie die Voodoo-Frau auf einmal total unsicher wurde, all ihr Zeug einsammelte und aus der Hütte hinausrannte. Judy schreibt: In dieser Nacht wusste ich, dass das Baby unter dem Segen Gottes geboren würde und nicht unter dem Fluch des Satans. Als Judys Vater diese E-Mail las, dachte er zunächst aus väterlicher Sicht: Judy, du setzt dich morgen in den nächsten Flieger und kommst nach Hause. Punkt. Was machst du in einer Hütte zusammen mit einer Voodoo-Frau in dieser verantwortungsvollen Situation? Judys Vater erzählt weiter: Aber dann schlug mein Herz so schnell für meine Tochter und ihren Dienst in Haiti. Ich empfand es so und reflektierte diese Situation, und zwar als ihr Bruder in Christus. Ich dachte, es ist an der Zeit für meine kleine Judy. An der Zeit, eine Veränderung und einen Unterschied im Leben zu machen. Es ist an der Zeit, damit aufzuhören, sinnlos im Leben herumzuschwimmen. Es ist an der Zeit, Judy, dein Leben in die Hand dessen zu legen, der das Schicksal bestimmt. Es ist an der Zeit, es zu wagen. Wer weiß, wen dieses Baby, dem Judy auf die Welt geholfen hat, wenn es heranwächst, berühren wird? Und welche Person diese wiederum berühren und bereichern wird. Und das alles wegen einem mutigen Mädchen, das eines Tages sagte: Herr, ich will deiner Führung folgen und einen Unterschied in dieser Welt machen. Erlaube mir die Frage: Weißt du, wo du im Leben stehst und wohin du gehst? Verspürst du heute Gottes Leitung und die nicht zu bezweifelnden Zeichen der Stimme des Heiligen Geistes? Oder kämpfst du darum, deinen Weg zu finden, während du im Dunkel suchst und dein Leben mit Unwichtigem füllst? Unser Gott ist ein großartiger Gott. Er regiert vom Himmel herab mit Weisheit, Macht und Liebe. Unser Gott ist ein mächtiger Gott.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere Sendung geht hiermit zu Ende. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Alexander Schmidt am Mikrofon aus dem Sprachlabor Mikros Dynamis. Wenn Sie diese Sendung nachhören möchten, können Sie gerne über das Online-Kontaktformular mit uns in Kontakt treten. Wir stellen Ihnen dann diese Sendung zum Nachhören zur Verfügung. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie unsere Sendung wieder einschalten würden, wie immer sonntags 20 nach 9. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine gesegnete und angenehme Zeit. Auf Wiederhören.